Schönen guten Morgen und herzlich willkommen hier beim Brunch bei Games, Croissants und Liebe bei Manu, Basti und eurem Michi. Guten Morgen.
Moin Moin.
Guten Morgen.
Na? Na? Alle gut geschlafen?
Mhm. Ja, wenn ich jetzt wieder meine alte Leier auspacke, dass ich zu wenig geschlafen habe und ich habe Handwerker im Haus, ich musste um 7:30 aufstehen. Michi, Manu, könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Qual für mich ist? Meine
ja.
Augen sind ganz klein, ja, könnt ihr euch ja erinnern. Wir haben das Thema sehr oft gehabt.
Um 8.30 Uhr habe ich schon beim Splatfest mitgemacht in Splatoon 3, Mann. Nachdem ich um 5 aufgestanden bin mit den Kindern. So
ja,
läuft der Laden.
Du bist halt ja auch nicht von dieser Welt, was das angeht. Dieses Frühaufstehen, das hast du halt durchgespielt. Gebe ich ja zu. Ich kann das nicht mehr.
Also ich habe bis 4.30 Uhr The Alters gespielt. Ich
weiß nicht, was du auch hast. Nicht schlecht.
Auf Manu.
Mega stark.
Aber du bist schön. Wahrscheinlich trotzdem irgendwie super früh aufgestanden.
Nee, tatsächlich. Manu 9.30 Uhr. Das ist doch schön.
Ja, okay, das ist human.
Manu fällt häufig mal aus dem Bett direkt in den Podcast. Und ja. So mögen wir es ja auch. Wir haben ja alle ein Heißgetränk wahrscheinlich zum Schlürfen.
Meinst du schon kalt, weil ich so früh aufgestanden bin?
Oh, du trinkst aber doch hoffentlich keinen kalten Kaffee. Das ist ganz schlecht für deinen Magen.
Das ist schlecht für den Magen? Echt?
Das ja.
Ich trinke wieso das denn?
Also ein Cold Brew ist was anderes. Aber das ist ja kein Cold Brew. Aber kalt gewordener Kaffee macht Säure hier. Das ist ganz schlecht für deinen Magen.
Ah.
Ja, da solltest du drauf achten.
Als du es erzählt hast.
Dann schläft man auch schlechter.
Okay, na gut. Dann mehr Kaffee.
Wir sind umgezogen, Leute. Und zwar von steadyhq.com/insertmoin zu Manu.
Steady.page ist die neue URL-Adresse. Die alten gehen natürlich trotzdem noch, gar kein Problem, aber man muss jetzt, Steady sagt es zumindest auch in der Ankündigungsmail, ihr müsst jetzt nicht mehr anfangen zu buchstabieren, steadyhq.com und so, sondern ganz einfach, ihr überlegt, was war nochmal die Steady-Seite? Ah ja, steady.page. Ganz einfache, schöne neue Domain und dann genauso /insertmoin. Das ist der einzige Unterschied. Das heißt, wenn ihr euch das nicht merken konntet, jetzt könnt ihr es euch merken. Also ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, ein Abo abzuschließen auf steady.page/insertmoin.
Schrägstrich. Dann hätte ich gern steady.seite/insertmoin. Und natürlich sind wir auch
allzeit
noch auf
bereit. Patreon. Genau, wir übersetzen es komplett. Allzeitbereit.seite/. Einfügen, guten Morgen.
Eigentlich müsste allzeitpunktbereit sogar gehen, ne? Bereit müsste auch eine Domain.
Allzeitpunktbereit. Sehr deutsch.
Das klingt vor allen Dingen auch ein bisschen schlüpfrig, das ist aber wunderbar am schönen guten Morgen.
Da sind wir wieder.
Wir hatten in der letzten Woche ein sagenumwobenes Review zur Switch 2. Eine der meist diskutiertesten Folgen bei uns auf dem Discord. Da könnte man einen Film draus drehen. Wir haben unser Urteil, unser Vorurteil nach dem Launch gefällt. Und es fällt divers aus. Und das finde ich persönlich auch wunderbar. Und wenn ihr das hören wollt, dann ist das für alle Unterstützer zu hören. Genauso wie das Review zu The Alters, einem verkopften oder sehr intelligenten Adventure, Space.
Ja, schwer zu beschreiben eigentlich. Ne? Das ist so in einer Genrebezeichnung gar nicht so einfach zu machen. Aber es ist ein tolles Spiel. Können wir einfach. Das ist das Genre von The Alters. Tolles Spiel.
Third Person Survival Sci-Fi Management Klon Adventure.
Eieieiei. Ja. Also, wenn ihr euch da irgendwo zu Hause fühlt und Science Fiction mögt, dann ist das wahrscheinlich was. Hört die Folge gerne an.
Und dann sind wir so. Was man sagen kann, The Alters, ganz kurz einfach ein GOTY-Anwärter. Das ist eigentlich schon die beste Genrebezeichnung, die man
sagen
kann. Ich
glaube, wir haben mehr GOTY-Anwärter als normale Spiele bisher dieses Jahr gehabt, so oft wie ich das schon gehört habe.
Aber es schreit sich da auf jeden Fall ein. Für meinen Geschmack ist es ein 120-prozentiger Volltreffer, The Alters.
Ja.
Ist das 7,79 € Spiel Without a Dawn auch ein GOTY-Anwärter, Basti?
Ah, ich habe diese Überleitung so vermisst, das ist wunderschön. Na ja, nee, so weit würde ich wahrscheinlich eher nicht gehen. Aber wer Lust hat auf eine, ich wollte gerade schöne Visual Novel sagen, aber es stimmt auch nicht, weil es hat eine Horror-Thematik und es geht so sehr in die Richtung von ja persönlichen. Also da ist eine Protagonistin, die setzt sich mit ihren eigenen Problemen auseinander. Sie flüchtet aus ihrem Alltag und ist, es fühlt sich an wie eine Ferienwohnung, in der sie aufwacht. Man weiß eigentlich nicht viel und man merkt halt leider sehr schnell, dass sie ja ein paar psychische Probleme mit sich herumträgt. Sie kämpft mit Angstzuständen, auch so ein bisschen Paranoia. Und das ist sozusagen der Kern dieser Visual Novel, die man da erlebt. Und als allererstes muss ich sagen, was mir bei Without a Dawn aufgefallen ist, ist die visuelle Präsentation. Es ist richtig, richtig schick. Es spielt sich hauptsächlich in so einem relativ kleinen Kasten ab. Aber und es besteht aus Pixelart, aber sehr detaillierter Pixelart, sehr realistisch anmutender Pixelart.
Aus ASCII-Pixelart, muss man dazu sagen. Das, genau, das besteht alles besondere. Aus Buchstaben.
Ja. Genau, diese Flächen, die da aufgemacht werden in dieser Pixelart, die werden gefüllt durch ASCII-Art, durch Symbole, die da so hindurchrattern. Und das macht so einen wabernden Look. So ganz besonders, was ich persönlich noch nicht gesehen habe und was mich im ersten Trailer direkt verzaubert hat. Und ich mir dachte, ach komm, ich mag Horrorspiele, ich habe nichts gegen Lesen, im Gegensatz zu Michi, der keine Lust hat auf Lesen in Videospielen. Dachte mir, hey, eine Visual Novel, das kann man doch mal gerade machen. Und das ist eine sehr kurze Visual Novel, die geht für knapp eine Stunde. Ich habe sogar ein bisschen weniger gebraucht. Man macht in dem Sinne halt auch, wie typisch für Visual Novel, nicht so sonderlich viel. Diese Protagonistin, die erlebt in dieser Wohnung, in der sie ist, wo sie aber eigentlich irgendwie auch gar nicht so richtig weiß, was sie da macht, erlebt sie immer wieder irgendwelche Dinge, die sie aufschrecken lassen. Am Anfang ist es zum Beispiel so, dass sie das Gefühl hat, sie wird beobachtet. Und dann kann man hat diverse Möglichkeiten, sich dann halt zu entscheiden, ganz oft im Verlauf dieser Handlung. Gehe ich zum Fenster, mache ich mal die Jalousien auf und guck mal durch, ob da wirklich was ist. Und manchmal passieren dann halt auch eben Dinge, die man sich nicht irgendwie rational erklären kann. Darauf muss man dann wieder reagieren. Und dann ganz oft gibt's dann den Moment, wo sie sagt, okay, keine Ahnung, ich glaube, ich gehe jetzt lieber schlafen. Dann wird schon alles wieder besser. Und dann erlebt man auch noch mal in der Traumwelt gewisse Dinge, auf die man dann reagieren muss. Da gibt's manchmal auch kleine Rätselelemente. Passiert jetzt nicht wahnsinnig oft, aber irgendwelche Dinge, die man deuten muss. Da gibt es dann eine Uhr, die durchtackert und danach fragt einen jemand nach einem Zahlencode. Und dann muss man vielleicht sich diese Uhr genau angucken. Solche Dinge passieren da ab und an, ist aber alles sehr seicht und es kommt vor allen Dingen auf die Geschichte an. Da kann ich halt leider in dem Sinne auch jetzt gar nicht allzu mehr ins Detail gehen, weil das Spiel halt so wahnsinnig kurz ist. Es geht halt wirklich um diese Bewältigung der Probleme, die halt die Protagonistin mit sich mitbringt. Und wie man auf gewisse Dinge halt reagieren möchte. Aber erzählt sich, finde ich, sehr flott durch. Hat eine richtig, richtig schöne Atmosphäre. Das lebt A, von dem visuellen Stil, den wir gerade beschrieben haben, aber auch von der Musik oder vor allen Dingen dem Sounddesign. Ganz oft lebt das Spiel eher von so Ambient-Sounds. Keine Ahnung, das ist fast eher wie so ein Rauschen. Oder dann geht die Protagonistin irgendwann mal vor die Tür und dann hört man halt eben da, was man hört. Also ein bisschen Wind, ein bisschen was von der Natur. Und dann aber gibt es auch Momente, wo dann schon der Horroraspekt stärker zu tragen kommt. Und dann setzt da auch so richtig unheimliche, dissonante Musik ein, die dann doch schon ein bisschen aufpeitscht und die ja ein schöner Kontrast einfach ist. Und das funktioniert richtig gut. Also es ist sehr atmosphärisch. Ja, das Einzige, womit man halt in dem Sinne fein sein muss, dass es halt nicht wahnsinnig lang ist. Deshalb, wie gesagt, fällt es mir auch ein bisschen schwer, da jetzt allzu sehr ins Detail zu gehen. Das ist eine Geschichte, die man auf jeden Fall interpretieren muss. Also was da genau am Ende, wie, was, wo passiert ist und warum sie da ist, wo sie ist. Man bekommt in dem Sinne keine klaren Antworten. Und auch die Dinge, die man sieht, diese Visionen in den Träumen, das ist sehr indirekt. Man weiß nicht genau, okay, man begegnet zum Beispiel einer Person, die immer so eine Gasmaske trägt. Okay, was bedeutet diese Person mit der Gasmaske, die immer zu uns redet?
Und warum hat sie eine Gasmaske auf?
Genau. Und das sind halt dann so Details, die man vor allen Dingen dann, wenn dann interpretieren muss. Ich fand es sehr schön, hat mich sehr gut unterhalten für die kurze Zeit. Und ich finde auch gerade bei diesem günstigen Preis, du hast es schon gesagt, nicht mal ganz 8 € kostet es, ist auf Steam zu spielen. Und das finde ich, ist es auf jeden Fall wert. Wer zumindest denn Lust hat auf eine experimentelle Visual Novel und das auch vielleicht nochmal gesagt ist von einem Solo-Entwickler, der auch schon sehr viele Horrorspiele gemacht hat. Zum Beispiel After Dream, das ist mir auch schon mal aufgefallen, habe ich ehrlich gesagt aber bis jetzt auch noch nicht gespielt, oder Distrained. Also der hat da auf jeden Fall Erfahrung. Und ich
Jesse Markkunen heißt der Gute.
Genau.
Und mich interessiert aber noch, welche philosophischen Schlüsse hast du denn von dem Spiel vielleicht mitgenommen? Kannst du da noch ein, also geht es irgendwie, ist Selbstmord ein Thema oder Selbstmordgedanken? In welche Richtung geht das Ganze?
Auf jeden Fall indirekt. Also die Frage ist auch, wie du halt reagierst, ne, auf die verschiedenen Situationen, die da auf dich zukommen. Ich muss sagen, zum Glück, dass mir diese Gedankenwelt halt dann doch relativ fern ist. Aha. Und deshalb ist es mir manchmal ein bisschen schwer gefallen, da auch ganz zu connecten. Also es sind halt einfach sehr besondere Gefühle, die ich jetzt so in dem Maße einfach nicht nachvollziehen kann. Ich empfinde Empathie für die Person, für die Protagonistin, aber ich selber kann mich da jetzt nicht so gut hineinversetzen. Deshalb ist jetzt wenig, was ich für mich persönlich daraus nehmen konnte. Ich glaube, das ist dann für jemanden, der damit vielleicht noch ein bisschen besser connecten kann, ist da noch mehr rauszuholen auf jeden Fall.
Okay.
Ja. Ja, ist wie das gesagt, sind, schwierig, weil es halt auch so ein kurzes Spiel ist, da möchte ich auch einfach nicht.
Das ist wunderbar. Nee, also wenn das vorgelesen werden würde, würde ich mir das alles angucken. Mal schauen. Das sind ja die Träume, die hatte der gute Manu auch, und zwar in Projected Dreams.
Jetzt hüpfst du zu meinem zweiten Spiel, na gut.
Ja, sehr gerne.
Ich habe zwei kleine Sachen heute mitgebracht. Das eine ist Projected Dreams, genau. Das ist ein wunderbares, kleines, cozy Game, wo man, ihr kennt es, wenn man mit Kindern spielt oder so, diese Schattenspiele, wo man versucht, mit zwei Händen irgendwie so einen Kopf von einem Vogel zu machen oder so einen Adler, der fliegt. Also einfach eine Nachttischlampe an die Decke projizieren oder an die Wand und dann mit den Händen Schattentheater machen. Daraus hat sich dieses Entwicklerstudio gedacht oder Entwicklungsstudio gedacht, da könnten wir doch ein kleines Spielchen draus machen. Das heißt, man hat immer so eigene Level. Da bist du in verschiedenen Zimmern, also quasi die Biome, die Level wechseln dann im Zimmer. Und es geht ganz einfach los. Da ist eine Lampe und du stellst Objekte hin. Du suchst dir einfach Sachen aus dem Kinderzimmer aus, die du dann vor diese Lampe stellst. Und an der Wand ist immer schon so eine gestrichelte Linie, die dir die Umrisse sagt, die du treffen sollst. Also es ist ein Puzzle-Game. Und dann stellst du da die Gegenstände hin und dann als erstes stellst du irgendwie halt so eine Puppe hin. Zack, okay, nächster Level. Dann stellst du so eine Rakete hin. Okay, Spiel habe ich jetzt verstanden. Jetzt wird es ein bisschen schwerer. Ich muss dann den Schatten aus 2, 3, 4 Objekten bauen. Ist aber ein relativ simples, also es hat keine wirklich, es ist zwar eine 3D-Umgebung, aber die Fläche, auf die du es stellst, ist quasi eine 2D-Ebene, wenn ihr wisst, was ich meine. Also am Anfang kannst du nicht die Sachen auch noch vor und zurück, damit der Schatten größer oder kleiner wird. Ja,
also später geht das aber schon?
Komme ich gleich dazu.
Okay.
Du stellst es dann einfach so dahin und dann projizierst du diesen Schatten und dann musst du ihn halt abdecken. Und dann bekommst du, wie so bei so Mobile Games, einen Star-Rating von 1 bis 3, je nachdem, wie gut du diesen Schatten ausfüllst, diese gestrichelte Linie. Das ist am Anfang, wie gesagt, sehr einfach und später weißt du dann nicht so genau, ja okay, aus welchen Objekten soll ich das denn jetzt zusammenbauen? Manchmal erkennst du so Umrisse, das sieht aus wie eine Tasse und dann stellst du aber fest, dann stellst du die Tasse dahin und dann siehst du, dieser Ring, den die da von mir wollen an der Seite, also das sind abstrakte Umrisse, das sind keine Sachen, die du sofort erkennst, sondern zusammengewürfelte Objekte, die dann einen Schattenwurf machen. Und dann merkst du, ja okay, der Griff von der Tasse, der ist nicht weit genug. Diesen Ring fülle ich nicht voll aus. Hier liegt noch so ein anderer Ring. Wenn ich den jetzt irgendwie so an die Tasse anlehne und den Griff von der Tasse wegdrehe, dann ergibt sich das auf einmal. Oder diese Spitze von der Palme, wenn ich die auf den Kopf stelle, dann ist der Blumentopf unten, der hat dann genau diese konische Form, die ich jetzt da oben brauche. So, und dann machst du das so 2, 3 Level lang. Dann kommt das nächste Zimmer. Wo dann neue Objekte sind, dann hast du auch so ein bisschen, wie so bei so einem Wimmelbild, musst du manche Objekte erst finden, indem du Schubladen aufmachst und dann tauchen die dort auf. Es sind versteckte Gimmicks drin, dass du Kassetten finden kannst, die du dann in den Kassettenrekorder im Kinderzimmer packen kannst und solche kleinen Spielereien. Und dann wird es halt nach und nach, verändert sich das Gameplay so ein bisschen. Also im nächsten Level sind dann 2 Lampen, sodass du eben 2 Schattenwürfe hast, die sich zu einem kombinieren und solche Geschichten. Ne? Das heißt, du kannst dann da schon was bauen und stellst dann ein größeres Objekt so gesehen auf der anderen Seite des Tisches ab, weil da die zweite Lampe ist und gemeinsam bilden die dann den Schatten. Und so variiert sich dieses Spiel dann durch. Ich habe es jetzt noch nicht sehr, sehr weit gespielt, weil es ist so es ist kein Spiel, was du stundenlang spielen willst. Du machst immer wieder so 2-3 Level zwischendurch, perfekt auch auf dem Steam Deck ausgelegt, spielt sich mit Maus und Tastatur, also mit Maus, Tastatur brauchst du nicht, spielt sich mit Maus ein bisschen eleganter, aber es geht auch gut mit dem Gamepad. Und ist jetzt so mein Cozy Game auf dem Steam Deck für, keine Ahnung, vorm Einschlafen nochmal eine Runde oder unterwegs. Und wie Boris und ich früher, ganz, ganz früher gesagt haben, Bushaltestellen-taugliches Spiel. zwischen zwei Bushaltestellen kann man wunderbar 2-3 Level reinspielen. Oder man spielt es halt ganz cozy, einfach so zum Runterkommen, weil es ist auch nicht bestrafend, das Spiel. Also du darfst den Level auch abschließen, auch wenn du den Schatten jetzt nicht komplett getroffen hast. Wenn du auf diesen Level gar keinen Bock hast, stellst du ein Riesenobjekt hin, dann kriegst du halt nur einen Stern, weil der Schatten halt aus diesem Umriss rausragt, aber du kannst dann trotzdem weitermachen und kannst dann später mal zurückkommen und sagen, ja okay, jetzt möchte ich es gerne perfektionieren, diesen Level.
Jetzt steht hier aber auch, es wäre story-rich auf Steam. Welche Handlung wird denn da erzählt?
Story-rich wäre jetzt übertrieben. Also für einen Cozy-Game okay, aber es erzählt sich komplett nur mit Bildern und du schaltest dann sozusagen immer Erinnerungen frei und siehst dann halt, wie der Vater dem Kind eine Geschichte vorliest oder wie die sich halt überlebt haben. Genau, also vielleicht für dich mit deinen Kids ist es vielleicht auch ein ganz gutes Spiel, weil ihr da total connecten könnt und man kann dann auch gemeinsam so rumrätseln. Ja, aber versuch doch mal das hinzustellen. Also ist auch ein gutes Backseat-Gaming-Spiel im Sinne von, hey, einer steuert und die anderen können diskutieren. Nein, guck mal hier, wenn du die Rakete da hinstellst und dann da davor das Buch und so weiter, dann schaut nur die Spitze raus. Und man hat auch immer so verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt schon immer eine richtige Lösung, aber du kannst es eben halt auch mit anderen Objekten so zu 90% dann eben auch schaffen. Also es ist nicht immer ganz offensichtlich, was jetzt die richtige Lösung ist. Story-rich würde ich jetzt nicht sagen, aber es hat eine kleine nonverbale Rahmenhandlung, würde ich mal sagen. Aber sehr
und es hat ja auch eine Physik-Variante, sehe ich gerade. Man macht ja schon so Jenga-mäßig, baut man einen Turm auf und wenn man es schlecht baut, dann fällt es auch mal um. Also wenn man ein Buch zum Beispiel auf einen kleinen Quader setzt oder so und den ich halt nicht ganz mittig macht und dann noch was auf die Seite macht, dann kippt es so nach rechts weg.
Da muss man schon drauf achten. Und ich habe jetzt gerade ganz cool, es kommen auch wirklich schöne Ideen, also die dann auch physikalisch unrealistisch sind, aber lustig. Ich bin jetzt gerade in so einem Geisterlevel, so Halloween Edition sozusagen von der Thematik her. Und da ist dann so ein kleiner Geist im Zimmer und der macht dann deine Objekte unsichtbar für den Schatten. Das heißt, da war ein Schatten, der sieht aus wie ein Kirby und der schwebt aber in der Luft. Und dann musst du erst quasi einen Rubik-Würfel unsichtbar machen mit dem Geist. Dann stellst du den hin, dann wirft der keinen Schatten mehr, weil er durchsichtig geworden ist. Und dann stellst du darauf den Kirby. Und dann schwebt der Kirby als Schatten sozusagen in der Luft. Ja, also Physik, aber auch mit nicht physikalischen Gameplay-Elementen. Ist ganz süß gemacht.
Ich werde tatsächlich, glaube ich, mal unsere Fünfjährige an die Maussteuerung mit diesem Spiel gewöhnen. Sieht wirklich so aus, als wäre das genau das Richtige. Weil sie steht total auf Puzzle-Kram, Puzzles, und malt dann auch gerne aus. Und da wird sie dann ja die Perspektive und natürlich das Steuern von Objekten im dreidimensionalen Raum trainieren. Besser kann es ja eigentlich gar nicht sein. Ja, das werde ich ausprobieren.
Geht 15 aber auch
Euro kostet das Ganze.
Ja.
Ist auf Steam, ist das auch noch auf anderen Plattformen, weißt du das?
Glaube noch nicht, wird sich aber anbieten. Ich habe es auch mit Gamepad, also wie gesagt, auf dem Steam Deck. Da rotiert man dann halt mit den Schulterbuttons die Objekte und so, geht wunderbar.
Ja. iPad könnte ich mir auch noch gut vorstellen, dass das mit Touchsteuerung richtig gut funktioniert.
Ja.
Ja, ich habe auch ausgemalt. Keine Sorge, Manu, du kommst mit dem zweiten Spiel gleich noch dran. Aber ich habe ja auch ausgemalt und zwar in Splatoon. Da geht es ja darum, im Multiplayer-Modi gegen andere eine Arena möglichst mit der eigenen Farbe zu beklatschen. Und am Ende von 3 Minuten, so ist zumindest der Basisspielmodus, mehr Fläche bemalt zu haben mit der eigenen Farbe als das gegnerische Team. Man kann sich aufhalten, indem man sich abknallt. Das ist das Grundprinzip. Und dieses Spiel, das ja eigentlich für die Switch 1 erschienen ist, hat jetzt überraschenderweise einen Nintendo Switch 2 Patch bekommen, der mal eben die Auflösung verbessert und auch die Framerate rock solid auf 60 ballert. Und das Spiel sieht sehr viel schärfer aus und steuert sich absolut hervorragend, das hat es vorher auch. Man spielt es in der Regel mit dem Gyroskop, also so das Feintune-Aiming. Damit bewegt man dann seinen Joy-Con oder eben idealerweise vielleicht auch den Pro-Controller, so habe ich es auch gespielt. Und ich habe ganz viel Splatoon 1 gespielt. Als das rauskam, das fand ich ja nahezu revolutionär, wie es kinderfreundliches 3D-Shooter Koop gegeneinander ballern, Call of Duty-Style ist. Strategisch ist das nämlich genau so tief und richtig gut. Man kann es halt mitnehmen und einfach nur rumballern und rumklacksen und man hat irgendwie so seinen Progress und seine eigene Befriedigung, das funktioniert schon. Aber wenn man möchte, kann man da halt endlos tief eintauchen, wie auch bei einem Smash Brothers natürlich. Da gibt es Builds mit Waffenkombinationen. Mhm. Am besten stellt man sein Team so zusammen, dass man zwei Leute hat, die halt attackieren, die anderen Spieler, und die anderen müssen aber auch dafür sorgen, dass natürlich Farbe aufgetragen wird. Also meine Lieblingswaffe ist jetzt auf der Switch 2 in Splatoon 3 mal wieder, war schon im ersten Teil so, der Roller.
Ja, der Walzer, oder?
Der Walzer ist so geil, das mag ich auch. Also ich mag natürlich nicht irgendwie, was heißt natürlich, manche mögen das, wenn man Wände anmalen muss und so, das mache ich alles super ungerne. Aber generell ist natürlich nichts befriediger, wenn du so eine richtig große Rolle hast und Fett irgendwie auftragen kannst und schön ausmalst.
Ich weiß auch nicht viel von Splatoon, aber ich habe von sehr vielen gehört, dass genau das die Lieblingswaffe ist. Das ist das Einzige, was sich bei mir eingebrannt hat.
Ja, es ist eine Nahkampfwaffe, man muss dann rankommen. Die Leute, die einen auf Abstand halten können und ein bisschen defensiv spielen, gegen die verlierst du dann halt immer. Es ist die Rolle für mich im Team, die ich Rolle. Halt vor allen Dingen... Ja, die Rolle, stimmt. mit der ich im Hintergrund erstmal das eigene Revier perfekt ausmale. Und ganz gerade jetzt in den ersten Leveln, das hat so ein ganz normales Progress-System, wo man sich dann auch erst die anderen Waffen ein bisschen freischaltet und jede Menge Cosmetics, kann man sehr, sehr effizient hochleveln, wenn man halt einfach sagt, ich übernehme diese Rolle, ich bin hinten und mache das aber ganz genau. Und viele, viele Runden haben wir schon gewonnen, weil es eigentlich in der Mitte so 50-50 total ausgeglichen war. Aber ich als jemand da war, der sich wirklich ein bisschen geopfert hat und hinten super gründlich alles ausgemalt hat und niemanden reingelassen hat, falls da einer versucht hat hinzukommen. Das gibt's natürlich auch, so Klassen, die sich dann weit irgendwie in die Ferne schleudern können und so in der gegnerischen Basis oder der gegnerischen Hälfte landen, um da dann auf einmal Farbe zu überklecksen, was natürlich doppelt so viel zählt, wie einfach nur einen Bereich einmalig auszumalen.
Wisst ihr, was total lustig wäre? Wenn Nintendo mit dem Powerwash Simulator so eine Cross-Promotion machen würde. So original Splatoon-Level-Data rübergeben an an Powerwash Simulator.
Project Powerwash.
Und die dann aber gegeneinander spielen. Also sowohl die Splatoons, die malen, und die anderen rennen mit dem Kercher hinterher und müssen wieder putzen. So.
Fühlt sich fast so ein bisschen an wie so das EVE Online-Treatment, ne, dass du quasi ein weiteres Spiel hast, was, keine Ahnung, du Singleplayer spielen kannst, aber du irgendwie die Arena für die nächsten Multiplayer-Gefechte vorbereitest oder so. Ganz witzig. Ich würde spielen.
Im Rahmen dieses Splatoon 3 Patches haben sie auf einmal das vorher ja schon abgeschlossene Spiel, also sie haben Splatoon 3 relativ schnell durchgehauen. Splatoon 2 hatte eine sehr viel größere aktive Lebenszeit an Events, bevor, also an auch Neuerungen und neuen Modi und neuen Waffen und alles, bevor dann gesagt wurde, ja, nee, jetzt packen wir das in die Rotation und ihr könnt das halt weiterspielen, bis zum geht nicht mehr, bis wir irgendwann die Server mal abschalten. Und jetzt haben sie sich doch noch gesagt, ja, okay, nee, dann machen wir doch noch mal was. Dann holen wir jetzt hier aus Splatoon 1 noch mal eine Stage und packen die in Splatoon 3, dann könnt ihr die jetzt spielen und dann könnt ihr hier auch noch mal Waffen freischalten, die ihr vorher so nicht freischalten konntet. Dann gibt's hier noch mal ein neues Sticker-Album-Seite, die ihr voll machen könnt. Das ist für mich alles gar nicht so relevant. Aber ich finde es schön, dass ich jetzt noch mal so einen neuen Einstiegspunkt gefunden habe, weil Splatoon 3 ist ansonsten an mir vorbeigegangen, weil ich einfach andere Sachen gespielt habe. Und jetzt auf der Switch 2 wiederum nehme ich es halt sehr gerne entgegen als schöne Gelegenheit, mich da noch mal reinzufuchsen. Und ich werde nächste Woche mal berichten, wie weit ich gekommen bin mit meinem Level. Jetzt bin ich natürlich noch am Anfang. Aber ich hätte schon Bock, in dem aktuellen Monats-Ranking irgendwie Top 1000 oder so. Deutschland fände ich schon ein schönes Ziel.
Und muss man 24-Stunden-Session in Splatoon 3 einlegen, dann ist das vielleicht auch was.
Richtig. die haben sowieso, finde ich, sind da viele Gemeinsamkeiten auch zu iRacing. Das Rating-Modell geht an der gleichen Stelle los, bei 1350 ungefähr. Und dann geht das Elo davon halt hoch oder runter und du wirst immer gerankt in den Sachen, wie bei einem Overwatch und sowas auch.
hätte nicht gedacht, dass dieser Vergleich kommt. iRacing mit Splatoon vergleichen.
Ja, das sind, es ist halt highly competitive.
Gleich kommt noch der Zugvergleich, wenn
ich auch. Es gibt einen Zug in Splatoon 3, der bringt einen in den DLC, den habe ich aber nicht gekauft. Den haben sie nachgepatcht. Es gab ja diesen DLC für 24 Euro, glaube ich. Das ist dann komplett Singleplayer. Und das wäre jetzt eine wunderbare Überleitung in die News. Da haben wir nämlich auch was zu Splatoon. Aber erst möchte ich natürlich noch von deinem zweiten Spiel hören.
Ich rede noch von einer Demo, weil die wirklich sehr, sehr kurz ist. Deswegen packe ich die jetzt heute noch mit rein, nämlich die Starbirds-Demo. Ich spiele ja sehr selten Demos, weil ich denke, hey, ich habe noch so viele andere ungespielte Sachen. Aber da musste ich jetzt unbedingt reinschauen, weil ich bin sehr gespannt auf diese Kooperation. Das ist eine Kooperation zwischen Tucana Interactive und kurz gesagt, oder in a nutshell, diesem YouTube-Kanal, den ihr kennt, hat über 23 Millionen AbonnentInnen, macht so komplexe wissenschaftliche Themen auf und hat die so wunderschön animiert. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Die haben dann immer so Vögel, die dann die Welt erklären. Und Tucana Interactive, das sind die Leute aus Berlin, die mit Dorfromantik voll durch die Decke gegangen sind und da jetzt auch einfach großes Renommee gesammelt haben. Und ich glaube, ganz ehrlich, ich habe jetzt nicht gesprochen mit den Leuten von Tucana, aber ich kann mir gut vorstellen, dass diese beiden Firmen gesagt haben, hey, wir haben doch beides Vögel als Maskottchen.
Du hast
wir müssen
Vogel.
Jetzt zusammenarbeiten. Also der eine Tucana und dann eben dieser kurz gesagt Vogel. Und was machen sie? Sie machen jetzt ein gemeinsames Spiel. Also Tucana entwickelt das Spiel und kurz gesagt kümmert sich um die Grafik und das Design drumherum. Das ist ja so ein Animations- und Designstudio. Der YouTube-Kanal ist ja nur ein Projekt von denen sozusagen. Und das ist jetzt da. Die Starbirds-Demo ist seit dem 9. Juni jetzt verfügbar und man kann die ausprobieren. Und es ist wirklich ein witziges, kleines Aufbau- und Ressourcenmanagement-Spiel, was mir jetzt auch in dieser kurzen Demo schon sehr viel Freude gemacht hat. Man erkundet so Asteroiden mit diesen besagten Starbirds. Und auf diesen Asteroiden baut man dann Ressourcen ab. Das heißt, man fliegt dann da so hin mit so einem kleinen Raumschiff und dann siehst du wie so bei Mario Galaxy so einen kleinen Asteroiden, den du dann so im Raum drehen kannst in alle Richtungen. Und da sind dann so unterschiedliche Landeplätze vorgesehen. Da baust du dann eine Basis hin und dann hast du Ressourcenfelder. Wasser, Mineralien und dann kommen halt lauter komische Elemente dann noch, die du dann verarbeiten sollst und weiterverarbeiten sollst und so weiter. Und das ist echt auch ganz cool von der Steuerung. Also diese Basen, die setzt du dann dahin und auf diesen Ressourcenfeldern baust du dann so Minen und dann ziehst du so Verbindungslinien. Also spielt sich ein bisschen besser mit der Maus, dann ziehst du mit der Maus einfach so einen Schlauch zwischen diesem Abbausystem, zwischen diesem Bohrturm und der Basis. Und hast dann auch noch so einen kleinen Buggy, der dann noch rumfahren kann, um nochmal extra Ressourcen aufzusammeln. Und dann wird es aber nach und nach komplexer. Also am Anfang ist es nur so, okay, hier ist ein Ressourcenfeld, Minenturm verbinden, fertig. Dann bauen die einfach fleißig ihre Kristalle da ab oder was auch immer und Wasser und fliegen das zurück in die Heimatbasis. Und dann gibt es aber immer mehr so komplexere Aufgabenstellungen. Also du brauchst dann eine Produktionsstätte, die musst du natürlich dann auch erst erforschen mit so Forschungspunkten. Und dann hast du ein neues, wie man es halt kennt aus Aufbauspielen, hast du ein neues Projekt, hast es dann fertig und hast dann einen neuen Turm fertiggestellt. Also musst du diese Verbindungslinie wieder abreißen zwischen diesem ersten Ressourcenfeld und verbindest dann diesen Bearbeitungsturm, der braucht dann Wasser und Kristalle. Und wenn du dann beides dem zuführst, den verbindest du dann mit der Basis und dann kommt da halt was anderes raus. Und dann wird dein System so nach und nach komplexer und komplexer und komplexer. Das heißt, du musst bestimmte Rohstoffe gibt es nur auf dem einen Asteroiden. Also musst du dort eine Verbindungslinie, quasi eine Transport-Logistikschiene bauen, dass dieser eine Rohstoff auf diesen anderen Asteroiden kommt, musst von dort den dann wieder in einen weiteren Verarbeitungsproduktionsturm stecken, der dann wiederum daraus ein weiteres Material macht, um deine Aufgaben zu erfüllen.
Ja, jetzt wird es langsam immer zu Factorio, wenn du so weiterredest.
Genau. Es ist so ein wunderbares, kleines, putziges, in diesem Kurzgesagt-Stil, Factorio Light, würde ich es jetzt mal nennen, wobei das jetzt an der Demo eben noch nicht so absehbar ist, wie komplex das nachher wird. Aber es kommt so leichtfüßig daher, weißt du, durch diesen Grafikstil, durch diese, was Tucana halt auch kann, dieses super befriedigende, zugängliche Gameplay. Also Dorfromantik war ja auch so, Klick, 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 wow, und meine, und es, da tut sich was und ich habe das Gefühl, ich mache richtig was, auch mit, obwohl ich noch gar nicht so viel mache. Mhm. Wenn ihr versteht, was ich
kleine
meine.
Kleine Animationen, die sehr, sehr befriedigend sind.
Das kriegen die super hin hier wieder. Also diese Combo ist eine Traumkombo. Das sieht fantastisch aus. Nicht, dass Dorfromantik hässlich gewesen wäre, ganz im Gegenteil. Aber jetzt mit diesem sehr spezifischen, kurzgesagt Stil noch dazu, das ist wirklich ein Match made in heaven. Mhm. Freue mich sehr drauf.
Der Stil, nicht der Stil, die Planeten sind ja doch sehr, sehr klein. Wie oft hattest du beim Spielen der Demo schon Probleme, dass der Real Estate, also die Größe des Planeten, dich eingeschränkt hat oder das vielleicht sogar genervt hat, weil das irgendwie hat gut geklappt, immer gut gereicht?
Also ich denke, die Planeten, kleinen Dinger, sind halt am Anfang auch so klein, weil es halt wirklich nur ein Rohstoff abbauen und rüber oder dann mal einen zweiten Turm bauen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die dann halt nachher auch größer werden, die Asteroiden oder die Metroiden, wenn du da dann irgendwelche komplexeren Systeme baust. Aber die Komplexität ist dann gar nicht so sehr auf einem Gesteinsbrocken, sondern wirklich, du hast so ein Sternensystem. Also du gehst immer, du zoomst dann wieder raus und hast so ein kleines Sternensystem vor dir, wo du dann auch neue Metroiden und Asteroiden erst erforschen musst. Das sind Asteroiden. Mhm. Und wenn du die dann erst entdeckt hast, dann siehst du, welche Ressourcenfelder die haben. Das heißt, du hast so eine Mikro- und eine Makroebene. Also du musst dann auch die Transportwege auf dieser Makroebene hin und her und hast dann wie so Stadtteile sozusagen bei SimCity oder so, wo du dann immer wieder so reinzoomst. Und das heißt, auf dem weiß ich, da wird jetzt Mineral XY abgebaut, das transportiere ich darüber und dort ist dann meine Hauptproduktion, sodass sich dieser Real Estate über mehrere Gebiete verteilt. Mhm.
Ja, soll noch 2025 erscheinen.
Im Early Access aber.
Im Early Access sogar, okay. Aber das klingt ja so, als würden sie es doch gerne hinten raus sehr komplex machen, könnte ich mir vorstellen, wenn sie daraus jetzt ein Early Access machen und das schon aber so
genau ist. Und in der Demo kann man jetzt momentan, das sind zwei Kampagnenlevel, die wirklich so Tutorial sind und dann ist ein, also das lohnt sich jetzt auch schon, diese Demo auszuprobieren. Ich glaube auch, das ist im Early Access dann auch schon ein sehr fertiges Spiel, in Anführungszeichen. In diesem dritten Teil hast du dann so ein Endlos-Level. Also da hast du dann wirklich so einen, da werden dann halt Aufgaben für dich generiert und du kannst da immer weitermachen. Also da ist schon genügend Spielbares drin auf jeden Fall. Der Gameplay-Loop funktioniert.
Glaubst du denn, dass Starbird so einen ähnlichen Appeal haben wird wie auch Dorfromantik? Also das so Einstiegshürde ist da ja eigentlich nicht existent gewesen. Ne? Das war so ein schönes, cozy, ein bisschen Aufbau.
Kein Zeitstress.
Aber genau, es war halt einfach so dieses entspannte Reinholen und das direkt verstehen, aber daran halt einfach Freude haben. Glaubst du, das ist hier ähnlich bei Starbird?
Es ist schon ein ganz anderes Genre. Mhm. Also es ist wirklich Factorio Light und es geht sofort auch komplexer los. Also ich glaube nicht, dass es wie Dorfromantik so eine Zielgruppe erreicht. Es war ja auch ein perfektes Timing da, als es rauskam. Es ist kein Nebenbeispiel. Also Dorfromantik kannst du ja so ein bisschen nebenbei spielen und du hast ja immer nur eine kurze kleine Entscheidung pro Teil, was du umdrehst. Das ist hier schon, du musst schon richtig spielen. Also es ist ein richtiges Videospiel, sag ich mal so. Und es ist kein Cozy Game mehr, definitiv nicht. Es fühlt sich so optisch und ästhetisch wie ein Cozy Game an, ja. Und man kann das ja auch ganz entspannt wahrscheinlich spielen dann, weil es halt die Produktionsabläufe laufen dann halt so. Aber du musst dich schon da reinbegeben, sag ich mal, in diese Denke, welches Material muss wohin. Du bist schon so ein kleiner Logistik-Experte dann in dem Moment. Da musst du schon deine volle Game-Aufmerksamkeit reingeben.
Man muss aber zumindest nichts verteidigen und es gibt auch keinen Timer, der einem irgendwie im Hintergrund sitzt. Man kann notfalls auch alles abreißen.
Also in der Demo jetzt zumindest nicht. Ja. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da jetzt Krieg oder Wirtschaftskriege oder sowas eine große Rolle spielen. Ob die da jetzt irgendwie so Konkurrenz oder Zeitdruck mit einbauen, könnte ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht in irgendeiner späteren Mission dann kommt, dass man irgendwas schneller machen muss als andere Starbirds oder so. Aber in der Demo ließ sich davon noch nichts rauslesen.
Sehr, sehr schön. Jetzt haben wir dreimal gehört, fast, oder alle unsere Spiele spielen sich sehr gut mit der Maus. Du hattest ja gerade gesagt, spielt sich sehr gut mit der Maus. Bei Splatoon haben sie es ja nicht gemacht bei 3, dass sie die Maussteuerung noch hinzugefügt haben. Das hätte sich doch jetzt angeboten für so ein Switch 2-Update. Bin ich sehr gespannt, ob sie das dann bei Splatoon 4 machen oder halt vielleicht in Splatoon Raiders. Denn das ist das neue Splatoon, was angekündigt wurde. Ein Spin-Off, wo ich inhaltlich allerdings noch nicht so richtig mitbekommen habe, was es jetzt sein soll. Wird das so eine Episode wie der von mir eben angesprochene Offline-DLC als Solo-Kampagne? Scheint ja schon ein Einzelspieler-Ding zu werden. Splatoon Raiders ein Shadow, nee, kein Shadow Drop, aber eine Shadow-Ankündigung mal ebenso noch hinten ran geschmissen an das Summer Game Fest von Nintendo, kam als einfaches YouTube-Video. Sieht aber natürlich sehr, sehr gut aus. Ich bin einfach ein wahnsinniger Sucker für diesen Stil von Splatoon. Das ist wie auch in Mario Odyssey. Die Optik ist halt einfach perfekt. Die ist jetzt auch noch so hoch aufgelöst, wie sie halt sein kann. Und das sieht sehr, sehr schön aus. So ein kleines Wild-Western-Szenario, was man in dem Trailer gesehen hat.
Ja, und ganz klar Singleplayer. Also das hat man da auf jeden Fall rausgesehen, fand ich, ja. Mhm.
Aber es klang auch noch sehr weit entfernt, oder? Also in diesem Trailer haben sie ja nur gesagt, ja, es wird gerade erforscht, so ja. In diesem Splatoon, in der Splatoon-Lore sozusagen. Das klingt so, als das würde noch ein bisschen dauern, bis es kommt. Oder habe ich das falsch verstanden?
Nee, ich gehe davon aus, dass das nicht dieses Jahr kommt, sondern frühestens nächstes Jahr. Aber dann wissen die Leute schon mal, dass sie sich auf was freuen können. Und wie gesagt, jetzt kann man ja den dritten Teil, man kann auch den zweiten oder den ersten Teil spielen, nehme ich mal an. Aber ist die IP auf jeden Fall mal wieder erweckt. Konami hat auch noch was im Rahmen des Summer Game Fest gemacht, und zwar ein Press Start Showcase. Und wir bekommen nach dem Remake von Silent Hill 2 auch ein Remake von Silent Hill 1, ebenfalls wieder von Bloober Team. Da wird sich Micha aber sehr, sehr freuen.
Ja, und Björn kocht schon vor Wut wahrscheinlich.
Ja, kann sehr gut sein. Aber ich bin sehr gespannt. Ich habe mich sehr gefreut. Es ist halt eine sehr trockene Ankündigung. Man hat wirklich nur die Musik von Silent Hill 1 gehört und dann gab es so eine kleine Title Card. Ja, übrigens ist in Arbeit. Aber mich hat es sehr gefreut, weil ich mochte das Remake auf jeden Fall. War eine gelungene Auffrischung.
Ja, und Bloober Team hat da, finde ich, gute Arbeit geleistet. Im Sinne von respektvoll mit dem Original, mit der Original-IP umgegangen, aber trotzdem was Neues gemacht. Also, dass man jetzt in diese Geschäfte reingehen kann und so, dass man mehr von der Lore bekommt. Und das Alte geht dadurch ja nicht kaputt. Und ich glaube, dass da Konami eben auch sehr zufrieden war, was Bloober Team da gemacht hat. Und dass denen dann jetzt auch das Remake vom ersten Teil zu geben, ist doch komplett in allem Sinne. Wer keinen Bock hat auf Bloober Team, der spielt es halt nicht. Ja? Spielt dann halt das Alte. Aber lass doch Leute, die es noch nicht erlebt haben, das auch neu erleben. Finde ich eine gute Sache.
Ja, und mich freut auch generell, dass das Silent Hill 2 Remake da so gut angekommen ist, weil wir halt einfach in Sachen Horrorspielen lange Zeit eine große Durststrecke im AAA-Bereich halt eben hatten. Und dass das da jetzt so gut funktioniert hat, gerade nachdem das die Dead Space-Neuauflage anscheinend nicht gut genug für EA performt hat beispielsweise, finde ich es einfach schön, dass wir jetzt Silent Hill dann in der Form wieder irgendwie zurückhaben. Freue ich mich sehr. Das wollte ich schon sagen.
Visionär Manu hat ja in weiser Voraussicht in einem kleinen Trailer beim Summer Game Fest zu Metal Gear Solid Delta, also dem dritten Teil, erkannt, dass ein Multiplayer-Modus entwickelt wird. Und genau das haben sie auch sehr ausführlich gezeigt in diesem Konami Press Start Event. Das sieht ja hervorragend aus, dieser Multiplayer-Modus. Richtig komplex und halt eine super schnelle Verwandlungsfähigkeit, sich der Umgebung anzupassen. Und so Multiplayer-Battles im Dschungel, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
Mhm. Passt auf jeden Fall zur IP, da jetzt auch was Neues mit reinzubringen und nicht nur einen Remake zu machen, ja.
Ich musste da stellenweise so ein bisschen an die Souls-Spiele denken, wo du ja auch immer die Möglichkeit hast, dich in irgendwelche Gegenstände in der Umgebung zu verwandeln. Und das ja auch immer sehr gerne genutzt wird, um andere Spieler zu trollen, ne? Wenn man dann eben zu diesen Invasionskämpfen, PvP-Elementen kommt, dass sich dann Leute, keine Ahnung, als eine Speierstatue irgendwo verstecken und dann aus dem Hintergrund angreifen. Und so ähnliche Vibes hatte ich da stellenweise, wenn man da diesen Tarnanzug überwirft und sich aussehen lässt wie eine Wand voller Moos.
Weiß ich nicht. Ja, ist geil. Ja. So ein bisschen der Prop-Hunt-Modus, aber eben im Militärstil.
Reverse quasi.
Ja, genau.
Ja. Sehr merkwürdig fand ich die Ankündigung von Suikoden Starlieb. Das wird ein Free-to-Play-Game für iOS und Android und Steam. Für mich passt Free-to-Play und zugänglich und so halt überhaupt nicht zur Suikoden-IP, aber ja, Konami, macht mal, wenn ihr denkt. Sehr, sehr wirre Ankündigung. Weiß nicht, freut sich einer von euch drauf?
Also mich hat es schon gefreut, dass die Marke irgendwie jetzt auch nicht nur als Neuauflage wieder zurückkommt, aber als ich dann eben auch genau das gehört habe, Free-to-Play, iOS, Android, war ich so, ach. Aber also ich sag mal, optisch fand ich es jetzt gar nicht so schlecht, aber nee, weiß ich nicht.
Und als letztes haben sie noch Darwin's Paradox angekündigt, ein Comedy-Plattformer.
Juhu.
Meinung?
Der sieht einfach geil aus mit diesem Oktopus, oder? Ist ein Oktopus.
Ja.
Mit dem Oktopus da so ein bisschen, ja, es wird halt das, was genau, was man erwartet. Es wird halt so ein bisschen wonky Physics. Ein Oktopus, der in so einem 2,5D-Plattformer sich durch die Welt stolpert. Aber der Humor sieht ganz, ganz putzig aus. Also es wird jetzt, glaube ich, kein Highlight oder kein neues Limbo oder so, aber warum nicht? Ist doch sah erfrischend genug aus, um es zu spielen, oder nicht?
Ja. Mhm. Und irgendwie einfach interessant, dass Konami da jetzt doch wieder so viel auf Spiele setzt, nachdem es da ja lange Durststrecke und eine Abkehr vom klassischen Videospiel oder von der klassischen Videospielbranche ja gab. Es ist irgendwie schon interessant, das zu sehen, dass sie jetzt wieder zurückkommen und da anscheinend zumindest an manchen Stellen auch was dazugelernt haben im Vergleich zu vorher.
Ja, anscheinend ist das Pachinko-Business doch nicht für endlose ja, Geldbeutel gedacht und jetzt wollen sie doch noch ein bisschen Gaming-Geld wieder haben. Ja. Das hat sich auch IO Interactive gedacht, als sie sich
Achso, ich dachte, du sagst, es haben sich auch Messi, Suarez und Neymar gedacht, ein bisschen Gaming-Geld noch mitnehmen.
Den habe ich leider nicht gecheckt. Oh, jetzt, aber du kannst ihn gerne erklären.
Hast du nicht gecheckt? Die Stille hat der Tumbleweed. Ja, einfach E-Football, da redet ja keiner mehr drüber.
Ach so.
Drei alte Männer haben sie doch jetzt geholt, die extra da nochmal hingesetzt. Und die alten Herren müssen jetzt nochmal vors Gamepad und in der Fußballsimulation von Konami.
Ich war bei Konami halt schon komplett raus. Deswegen dachte ich so, hä, was hat das jetzt mit Mainz 1 zu tun? Da sind zwar gar keine Fußballer drin. Nee, da ist aber jede Menge Bugs sind in Mainz 1 drin. Das wird jetzt sogar schon gerefundet im PlayStation Store. IO Interactive hat das Ganze, also die Macher von Hitman, publishen das Ganze und scheint ein ziemliches Debakel zu sein. Und da gibt es aber noch mehr zu sagen, nämlich merkwürdige Streams und die gesponsert sind und wie das Geld geflossen ist. Wer mag
vor allem mal einführen? Dass sie es ging da um einen Livestream von CoCarnage, von einem Content Creator, Livestreamer. Und der hat halt erzählt, dass quasi kurz bevor er live gegangen ist, der gesponserte Livestream von Mainz Eye abgeblasen wurde. Da hat sich dann die Agentur gemeldet und meinte, nee, machen wir doch nicht, weil anscheinend zum Release dann schon so viel Gegenwind zu Mainz Eye eben kam. Oder, ne, man weiß natürlich nicht letztendlich, was die Entscheidung verursacht hat, aber zumindest wird da gemutmaßt. Und das ist natürlich auch ein Zeichen, dass nicht so gut ist für dieses Spiel. Aber, also ich glaube generell, man hat da schon irgendwie auch drauf geschaut, so wie läuft die Veröffentlichung von Mainz Eye, weil man schon immer irgendwie gehört hat, okay, irgendwie sah die Preview nicht gut aus, man hat lange Zeit eigentlich gar nichts von diesem Spiel gehört und jetzt ist es halt da, man hat gehört, es läuft instabil, gerade, glaube ich, die Konsolenversion, die hat da große Probleme, aber auch die PC-Fassung.
Auch die PC-Version,
genau, ich glaube, bei der Konsole ist vor allen Dingen, dass es halt auch nur auf 30 Frames läuft, sehr schmierig, wie das Bild ist und du halt eben Bugs etc. hast. Aber es ist, glaube ich, trotzdem nicht so dermaßen katastrophal, wie man stellenweise auch schon vermutet hat. Das ist so ein Mittelding, aber auf jeden Fall kann man sich darauf einigen, dass der Launch nicht gut lief. Aber was man den Entwicklern zugutehalten muss, Build a Rocket Boy heißen sie, glaube ich, das Studio vom Leslie Benzies, der halt auch ganz lange bei Rockstar gearbeitet hat und auch mit für die ganze GTA-Serie mitverantwortlich war, dass sie jetzt zumindest auch schon das adressiert haben, gesagt haben, da gibt es auf jeden Fall Probleme, wir wissen, dass der Launch nicht ideal lief, wir arbeiten dran, da gab es jetzt schon Hotfixes, die in Arbeit sind, aber es gibt auch eine ganze Roadmap, wo sie nochmal gesagt haben, hey, das und das möchten wir besser machen. Was es nachher bringt, man weiß es nicht, man kann sich auf jeden Fall einigen, der Start, der lief nicht so, wie wahrscheinlich gewünscht.
Ich hoffe ja, dass sie doch noch Review-Copies ausgeben, weil ich halt auch natürlich kein Geld ausgeben möchte. Es ist natürlich jetzt sehr, sehr interessant, sich das anzugucken, aber man will das natürlich dann auch nicht mit unterstützen. Das ist ja wirklich schlimm. Sie haben vorher, meinst du, da kommt nichts mehr, auch nicht nach den Hotfixes?
Nee, also normalerweise ist ja so, wenn man vorab keine Review-Copies kriegt, also auch selbst als IGN oder so keine, bei Insert Moin klar, kriegt man manchmal dann erst zum Release oder so als kleineres Medium. Aber spätestens bei, also manchmal kriegt man nichts, weil man NDA irgendwie, dann haben sie halt limitierte Sachen, die vorab Keys haben. Da haben wir aber zum Glück ja auch oft vorher was. Aber spätestens, wenn IGN dann gesagt bekommt, nee, es gibt einfach keine Codes, fertig aus. Und ganz Deutschland hat keine Codes bekommen. Und dann auch nicht zum Release. Also spätestens dann kriegst du eigentlich immer einen Code. Ja? Mhm. Wenn du irgendwie ein bisschen Reichweite hast, kriegst du zum Release spätestens, weil dann ist die Presse halt durch. Dann hat man auch vielleicht die Angst abgelegt, dass dann irgendwie zu schlechte Metacritics vorher abgegeben wird als Publisher oder so. Das verstehe ich. Aber dann danach gar keine Codes mehr rauszugeben, ist dann sehr, sehr, sehr untypisch. Also da wusste man wohl selbst auch bei der Firma selbst, dass das Spiel einfach noch zu buggy ist, um da jetzt überhaupt Codes rauszugeben, weil man selbst dann noch irgendwie schlechte Presse bekommt. Und die paar Medien, die sich dann noch geholt haben, habt ihr ja gesehen. Also das ist ja, puh, da ist sehr viel im Argen. Ich glaube, dem Spiel hätte es gut getan, das nochmal zu verschieben tatsächlich, ja, um das zu fixen.
Sie hatten jetzt auch keinen Zeitdruck eigentlich. Also warum jetzt gerade rausbringen, ist eh gerade alles total crowded. Sie sind auch nicht irgendwie auf der Switch oder so aktiv, dass man da hätte gesagt, dann will man beim Launch dabei sein oder was. Generell wäre so ein GTA-like natürlich schon attraktiv gewesen. Und der Mann hat ja offensichtlich Vision, der das Studio mitgegründet hat und auch jede Menge Erfahrung. Deswegen verwundert es umso mehr, dass da diese merkwürdige Launch-Strategie gefahren wurde, ohne Review-Copies. Und also irgendwie wusste man, dass es was nicht stimmt und man das trotzdem durchgezogen. Keine Ahnung, wer da am Ende die Schalter umgelegt hat. Aber derjenige sollte auf jeden Fall zur Verantwortung gezogen werden.
Ja, kann halt auch einfach, ne, finanzielle Gründe, dass sie einfach gesagt haben, diese Entwicklung war jetzt schon so kostspielig. Bei MindsEye muss man auch dazu sagen, im Hintergrund steht eigentlich eine Spieleplattform, die sich ich wollte gerade Leslie Benzig sagen, aber natürlich das ganze Studio ausgedacht hat.
Ja.
Das quasi so ein bisschen wie Roblox oder so ist, ne, wo du eigentlich einen Engine-Baukasten, einen Spiele-Baukasten hast, wo du selber deine Spiele-Erfahrungen zusammenzimmern kannst.
Der funktioniert und ja auch. Du kannst ja Maps am PC erstellen und die dann sogar auf der Konsole spielen. Das ist verrückt, ne?
Genau, und MindsEye sollte das ja eigentlich nur noch mal zeigen, also wie gut dieser Baukasten ist, weil das ja wohl damit entwickelt wurde und darauf fußt. Aber ja, vielleicht haben sie sich da mit ihren Ambitionen einfach übernommen. Du hattest ja auch gesagt, ein GTA-like. Ich glaube, soweit ich verstanden habe, ist es dann schon noch kleiner und linearer.
Mehr so ein Headhunter, wer das noch von Dreamcast kennt.
Ich kenn's gerade nicht, aber ja, genau, dann Headhunter. Es ist auf jeden Fall ein bisschen kleiner und abgesteckter, aber ich kann mir halt vorstellen, dass da einfach irgendwann das Geld knapp wurde. Und ich find's sehr schade, weil ich mag IO Interactive sehr gerne, den Publisher, die halt eben auch Hitman machen. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie lange die jetzt schon auch diesen Publishing-Arm haben und Spiele veröffentlichen, aber das war jetzt so mit das Erste, wo ich so richtig wahrgenommen habe.
Dann tut's mir echt leid. Das ist auch das Erste, ja. Das ist auch das Erste.
Natürlich kein guter Start dann für so ein Publishing-Arm, aber ich hoffe, dass das irgendwie trotzdem für die
Und die Frage ist halt, was hätte so eine Verschiebung jetzt auch gebracht? Weil ich meine, sagen wir ehrlich, das Spiel hat ja jetzt keinen großen Hype generiert. Im Sinne von, oh, okay, also da warten wir jetzt schon ewig drauf, da nehmen wir jetzt nochmal 6, 7, 8 Monate Verspätung in Kauf. Das wäre dann halt wahrscheinlich noch weiter abgeebbt. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass die Spielewelt auf dieses Spiel jetzt gerade wartet. Wisst ihr, was ich meine? Nee. So, MindsEye, ja stimmt, da war doch was, ja, schauen wir uns mal an. Aber auch, es hatte ganz, ganz wenig Wishlists-Abos auf Steam und so weiter. Da war nicht groß Spektakel drumherum. Und ich glaube, dass dann auch PR und Co. gesagt haben, hey, bringt es einfach raus, dann schreiben wir das halt ab. Vielleicht verkauft sich es ein bisschen, aber das macht keinen. Da noch mal rein zu investieren, das wird kein Hit. So, das wurde dann, glaube ich, einfach abgesägt im Sinne von, muss jetzt halt so sein, wie es ist.
Aber es ist auch ein bisschen komisch, weil man hat einfach auch lange von diesem Spiel nichts gehört. Also ich hatte das noch so im Hinterkopf, ja, Leslie Benzies, ja, sein Studio, aha, okay. Irgendwann gab es mal irgendwas zu diesem Spiel und dann war es einfach super lange still. Und dann jetzt zum Launch haben sie wirklich nochmal richtig hochgefahren. Und keine Ahnung, wenn ich jetzt ein YouTube-Video gucke, wird mir jedes Mal ein MindsEye-Werbevideo noch davor gepackt. Aber bis dahin habe ich davon echt nicht mehr viel mitbekommen. Also es war wirklich sehr lange still. Und ich weiß nicht, ob sie sich da so ein bisschen auf die GTA-PR verlassen haben, die ist ja auch, die funktioniert ja damit, dass sie halt viel auslassen und wenig erzählen und wenig berichten, aber das funktioniert bei einem Spiel, von dem man halt nichts weiß oder von einer Marke, von die man halt einfach nicht kennt, funktioniert das halt leider einfach nicht so. Also vielleicht auch einfach ein bisschen verschätzt, verkalkuliert bei der ganzen Geschichte.
So, ich habe ganz spontan noch was rausgesucht, das steht nicht hier auf unserer Agenda, deswegen werdet ihr beide jetzt überrascht. Habt ihr die Tech-Demo zu Witcher 4 euch angeguckt?
Ja.
Die kam ja raus, diese Unreal-Demo. Wie fandst du sie?
Also, klar, super. Sehr beeindruckend. Solange man sich darüber im Klaren ist, dass es halt nicht das Spiel ist, sondern halt wirklich eine Tech-Demo. Aber sah so sehr schön und sehr schön aus, finde ich, ja.
Mit Ciri als Hauptprotagonistin. Der Look wird ein bisschen realistischer, aber ich fand ehrlich gesagt, gerade verglichen mit dem Promomaterial zu The Witcher 3 damals, ist der Sprung auch da gar nicht so ganz extrem gewaltig. Ich finde, es sah schon auch erwartbar aus in der Unreal Engine, die sie da jetzt nutzen. Also sehr, sehr schön, aber erwartbar. Und aber vollkommen unerwartbar ist, dass wohl Gerüchte hochkommen, dass es nochmal einen dritten DLC für das inzwischen 10 Jahre alte Witcher 3 kommen könnte. Dieses Jahr, nach Hearts of Stone und Blood and Wine, nochmal so einen dritten DLC, weil man ja auch die Wartezeit wahrscheinlich verkürzen möchte zu Witcher 4 und die IP irgendwie aktuell halten will. Das fände ich ja jetzt schon irgendwie sehr wild. DLC nach 10 Jahren ist doch total krass.
Aber als Übergang zum nächsten Spiel ist doch eigentlich eine ganz clevere Idee, weil ich meine, das Spiel ist ja wirklich zeitlos inzwischen. Es gilt ja als moderner Klassiker schon.
Richtig.
Da jetzt nochmal ranzugehen, warum nicht? Also kann man nicht, in der Welt kann man noch genug erzählen, so ist es ja nicht.
Vor allen Dingen den Übergang halt zu Ciri. Könnte genau, da dann noch irgendwie so Origin-Story-mäßig, dass man das schon in dem alten Game quasi so langsam einführt. Sehr, sehr clever erdacht. Ja, da bin ich mal gespannt, was daraus wird. Vielleicht hören wir schon auf der Gamescom mehr davon. Von Nintendo haben wir gehört, dass die Switch 2 sich schon 3,5 Millionen Mal in nur 4 Tagen verkauft hat. Crazy. Mensch, das ist ja crazy, genau. Sie haben viel produziert. Alleine 1 Million davon, und das relativiert das Ganze so ein bisschen, ist jetzt rausgekommen, allein schon in Japan. Das heißt 2,5 Millionen im Rest der Welt. Das ist natürlich immer noch rekordverdächtig, aber die viel spannendere Frage für mich wird sein, wie schnell kommt die Switch 2 jetzt auf 10 Millionen und kann jetzt skalieren? Und weil die Switch 1, die hat ja Momentum aufgenommen. Die war mit 2,75 im ersten Monat halt auch schon sehr, sehr gut, aber hat dann richtig Fahrt aufgenommen und ist dann ja total eskaliert bis nach hinten raus und ist jetzt die bestverkaufte Konsole generell. Und ja, das wird jetzt die große Frage sein, wie die Switch 2 sich mit dem Launch darüber hinaus noch weiterentwickeln kann. Es gibt nämlich auch genügend Stimmen, zumindest auf YouTube, wenn man sich da umguckt und dafür interessiert, wo gesagt wird, ja, so hoch war die Nachfrage jetzt auch nicht. Wir könnten jetzt auch noch mehr bestellen, gerade bei Nintendo, aber die Nachfrage ist gar nicht da, gerade in den USA, weil die Konsole halt so teuer ist. Deswegen bin ich gespannt, wie das jetzt weitergeht und wie schnell vielleicht die 10 Millionen oder halt bestätigt werden oder halt auch nicht bestätigt werden, weil dann sind sie wahrscheinlich noch nicht geknackt. Das ist ja immer was, so sagt man es natürlich gerne, wenn ein Rekord da ist und wenn man nichts hört, dann ist es still geworden. Ja.
Also so oder so auf jeden Fall beeindruckend, aber also ich, als jemand, der sie sich ja nicht gekauft hat, ich habe es glaube ich auch sogar schon mal gesagt, mich überrascht es tatsächlich ein bisschen. Also ich sehe da nicht so das Novum wie bei der ersten Switch und ich sehe halt auch, also ich persönlich sehe die Bibliothek, die sie jetzt anbieten, klar, Mario Kart World ist ein smarter Move als Starttitel, aber es wäre jetzt nichts, wo ich sage, oh klar, dafür hole ich mir jetzt so eine teure Konsole. Also ich bin ein bisschen überrascht, aber naja.
Dass sie sich doch zumindest bei 3,5 Millionen mal schon verkauft hat, meinst du?
Ja, dass das so schnell zum Start, also klar, die Switch hat halt einen guten Ruf, ne? Die haben es halt gut aufgebaut und dass da sozusagen der Initial-Hype vielleicht ein bisschen größer ist als bei der ersten Switch, okay, aber trotzdem.
Der Vorteil ist, du musst es halt nicht viel erklären. Wenn ihr nochmal überlegt, stimmt, als sie die Wii U angekündigt haben, haben wir alle gar nicht richtig kapiert, was ist das denn für eine Konsole? Stimmt. Und bei der Switch 2 ist halt einfach klar, du kannst den kompletten Backkatalog der Switch spielen. Du hast halt auch wahnsinnig viele Leute damit abgeholt, die immer schon geliebäugelt haben, aber gesagt haben, die Switch 1 ist jetzt schon relativ alt, die dann halt sofort zugegriffen haben bei der Switch 2. Denke ich.
Ja, da denke ich mir dann wiederum, der Einstiegspreis könnte das doch eigentlich madig machen. Also gerade eher Leute, die casual spielen und jetzt gar nicht so die aktuelle, weiß ich nicht, mit der Technik, das ist denen vielleicht egal und ja gut, so viel besser sieht Mario Kart World jetzt im Vergleich zu Mario Kart 8 auch nicht aus, Hot Take. Dann könnte man ja auch sagen, na gut, dann nehme ich mir eben doch erstmal die alte Konsole und hole mir die irgendwie bei eBay.
Von Huni.
Ja. Basti, als wüsstest du, zu welcher News ich jetzt überleiten möchte. Genau, das hat nämlich auch Sony gesagt. Wisst ihr, wie deren aktueller CEO heißt?
Hideaki Nishino.
Sehr gut, Mensch, seid ihr klug. Das ist der aktuelle CEO und Präsident von Sony. Und der hat im Interview darüber gesprochen, wie es gerade so aussieht. Und auch schon die PlayStation 6 das erste Mal erwähnt und sogar einen möglichen Release-Zeitraum genannt. Also große, große News für die Zukunft. Aber erstmal das besonders Spannende, es ging um Cloud-Gaming primär in diesem Interview. Und er hat gesagt, ja, Cloud-Gaming ist halt so eins der vielen Standbeine, die wir so haben. Und das ist auch total etabliert. Aber er sieht es nicht als die Haupt- oder der Hauptfokus oder die Zukunft im Gaming generell. PlayStation 4-Verkäufe und 5-Verkäufer sind aus Meinung oder aus Sichtweise von Sony schon der Grund, dass die Leute ihre Hardware lokal abspielen wollen. Sie wollen die, also klar, Digital Sales, das wird sich durchsetzen, keine physischen Copies mehr, Laufwerk auch eher Randverkaufsmittel, aber es soll bitte nativ abgespielt werden und nicht von irgendwelchen Internetverbindungen abhängig sein, ob ich jetzt gerade weiterspielen kann und wie das gerade aussieht und so. Da ist die Käuferschaft dann doch noch sehr, sehr eindeutig. Also Cloud Gaming, Cloud Streaming ist für ihn nicht Nummer eins, sondern nur Zusatzding. Dann wurde gesagt, 124 Millionen Players, Monthly Active Users, immer noch auf PlayStation 4. Das, was wir schon so oft gesagt haben, ja, viele der PlayStation 5 Spiele kannst du sogar, wenn du willst, und halt nicht das Schönste, die schönste Version haben willst, nicht in 4K unbedingt spielen musst und den ganzen Kram, kannst du halt auch auf der PS4 spielen. Bestes Beispiel gerade, Night Rain, Elden Ring, läuft halt auch auf der PS4.
Ja, und, muss man sich mal geben, gell? Das ja. kam noch für die PS4 jetzt raus. Elden Ring ja auch, natürlich, aber Last of Us, also die ganzen großen Hits sind ja alle noch auf der PS4 spielbar, eben. Mhm.
Und ja, natürlich die Hardcore-Nutzer, das sagt er auch, sind auf PS5 und PS5 Pro unterwegs, aber es wird alles sehr viel breiter und die Nachfrage nach High-End ist eben eine Nische und deswegen will er die Nische auch eher noch weiter am PC bedienen, die dann das absolute Nonplusultra haben wollen. Deswegen hat Sony jetzt auch den PC vollkommen umarmt und will da weitermachen. Und so stehen sie halt da mit ihren drei, ich will es jetzt nicht Nischenprodukten nennen, aber ihren drei High-End-Produkten, PS5, PS5 Pro und PC, aber werden auch weiter die PlayStation 4 im Auge behalten. Aus dem gleichen Grund, warum halt auch Switch 1 noch aktuell ist und die Leute da vielleicht einfach weiterspielen. Das ist interessant zu sehen, dass die Leute halt Hardware-Sprünge dann auch einfach nicht mitmachen, wenn sie auch nicht so neue Wege des Spielens ermöglichen. Finde ich richtig cool.
Ja, gerade da ist ja auch dann eigentlich der Schlüssel, ne? Wenn diese Cloud-Services dann irgendwann richtig gängig sind und du da sozusagen deine Hardware gar nicht mehr zwingend updaten musst. Das, also ich sehe das schon als sehr spannenden Weg, in die sich das irgendwann auch hin entwickeln wird, dass das halt immer präsenter und wichtiger wird. Hat natürlich auch seine Stolpersteine, auch dass du da dann eine gute Bildqualität hast, dass du brauchst gutes Internet. Also da gibt's viele Probleme und Stellschrauben noch, die umgelegt werden müssen. Aber grundsätzlich, finde ich, ist das schon irgendwie eigentlich der richtige Weg. Ich kann mir auch vorstellen, dass so die Bereitschaft, sich immer wieder eine neue Hardware-Generation an Konsolen anzulachen, dass das auch immer mehr abnimmt. Und da zeigt jetzt da gerade auch schon der Weg hin.
Ja, und ein weiterer Grund ist die Abwärtskompatibilität. Und da kommen wir dazu, man hat schon Gespräche eröffnet mit AMD, weil es Sony sehr, sehr wichtig ist. Und wenn das jetzt schon so angekündigt wird, denke ich mal, ist das einfach beschlossene Sache, dass die PlayStation 6 abwärtskompatibel sein wird. Offensichtlich bis zur PlayStation 4. Denn dann sind die gleichen Chips, wenn die PS5 abwärtskompatibel ist, dürfte das dann auch für die 6er gelten. Und wenn wieder AMD-Grafikhardware und CPU verbaut ist, dann haben wir einen wahnsinnigen Backwards-Compatibility-Kram bis zur PS4 und dann kann man das auch auf der aktuellen spielen, die dann frühestens 2028 erscheinen soll. Hm. Ist nicht mehr, es sind 3 Jährchen noch. Dann hätte die PlayStation 5 wie lange auf dem Markt? 2021 war das, ne? 7 Jahre.
Ja, so das ein typischer Konsolengenerationszyklus,
ja. Sehr, 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 sehr spannend. Finde ich cool, dass das ja einfach so alles gedroppt wird. Das sind alles so Einzelnews, die so riesig gewesen wären, ne, in den nächsten 3 Jahren. Und wir wissen es jetzt schon 3 Jahre vorher. Das ist, finde ich schon sehr, sehr spannend. Da, auch das halt zu sagen, das ist ja auch jede Menge Wissen, wo sich Microsoft oder andere Konkurrenten halt gefragt hätten, ja, wie wird Sony wohl machen? Vor 20 Jahren wäre das undenkbar gewesen, dass man sowas 3 Jahre vorher ausplaudert.
Aber ich bin, apropos jetzt, wenn wir da gerade so auf dieser Metaebene sind, ich bin sehr gespannt, was bei Nintendo gerade so für die nächsten 5 bis 10 Jahre geplant ist. Weil wir haben es ja schon im Cast selber auch gesagt, die Switch 2 fühlt sich eher wie eine Switch Pro an, also eher wie so eine Iteration und eine Evolution statt einer Revolution. Mhm. Und das ist ja total Nintendo untypisch. Aber sind sie jetzt quasi mit diesem Switch-Erfolg gefangen, dass jetzt immer nur eine weitere Switch rauskommt? Oder trauen sie sich tatsächlich irgendwann vielleicht auch gerade schon parallel mal wieder an so einer ganz anderen Konsole oder mal wieder eine richtige Desktop-Konsole und nicht einen Handheld? Oder sind wir jetzt quasi gefangen in dir, dass jetzt immer nur eine weitere Switch rauskommt. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, ja.
Oder kommt nochmal sowas wie ein GameCube oder sowas in der Art raus? Mhm. Das würde ich gerne wissen. Da wäre ich jetzt gerne Mäuschen bei einem Nintendo-Headquarter, weil da gibt es sicherlich verschiedene Teams, die an verschiedenen Projekten einfach forschen und entwickeln. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es auch jetzt halt einfach eine Einbahnstraße geworden ist, weil die Switch so erfolgreich war.
Ich glaube, alle warten so ein bisschen auch ab, was jetzt genau mit AI passiert und wie AI am Ende die Spieleindustrie und Spieleentwicklung so umwerfen wird, dass halt wirklich auch andere Spielerfahrungen kommen. Wir haben da ja öfter schon mal drüber spekuliert, was ist mit den prozedural generierten Welten, wo dann von AI spontan erdachte Charaktere sind, die dann auch AI-Voice-Over kriegen, AI-Story-Twists und Quests haben und sowas. Das haben wir alles noch nicht erlebt und das kann ja auch eine komplett neue Konsolengeneration prägen, wenn da die richtigen Chips dann verbaut sein müssen, um solche Spiele zu ermöglichen. Und das wäre dann halt, ich sage nicht, dass das die Zukunft ist, ich sage, das ist eine mögliche Zukunft, die wir haben, weil alle warten so ein bisschen natürlich auf the next big thing. Nachdem es VR nicht geworden ist, treten sie jetzt alle wieder einen Schritt zurück und machen halt iterative neue Sachen, die halt niemanden so richtig vom Hocker hauen. Aber ja, was wird das nächste große Ding? Internet haben sie jetzt alle, VR wird's nicht. Bleibt gerade nur AI übrig für aktuelle Spekulationen? Oder seht ihr noch was anderes, was the next big thing sein könnte?
Also ich wüsste jetzt ehrlich, also da bin ich zu wenig drin. Ich habe nur immer Nintendo, wenn ich an Nintendo denke und an deren Konsolen, dann war da immer so ein gewisser Innovationsgeist halt eigentlich dabei. Also klar nicht bei jeder Konsolengeneration, aber oft haben sie irgendwas anderes probiert, sei es nur ein Controller, der anders war oder die Darreichungsform, Bewegungssteuerung. Und ich kann mir irgendwie auch einfach nicht vorstellen, dass da bei Nintendo nicht Leute und Teams dran arbeiten und sich überlegen, ey, wie könnte so die Revolution das nächste Mal aussehen, die dann vielleicht auch eher im Kleinen stattfindet, ne? Aber ich habe schon immer das Gefühl, dass da noch ein bisschen mehr drin steckt als nur, okay, geben jetzt die nächste Hardware-Generation mit ein bisschen besserer Technik raus. Ja, aber was da kommt, da bin ich ganz ehrlich, habe ich keinen Schimmer und auch keine Vorstellung.
Am Ende wird es doch die Maussteuerung. Nintendo wird die Maussteuerung revolutionieren.
Labo 2.
Zum Glück haben sie keine Kamera beigepackt, ansonsten hätte ich jetzt total Schiss, dass iToy Second Generation kommt. auf der Switch, dass sie da nochmal komplett aufdrehen und da nochmal alles durch den Kakao ziehen. Da hätte ich gar keinen Bock drauf. iToy war nicht schlecht damals, war ganz nett, aber boah, ich brauche da echt keine zweite Generation von.
Würde sich halt nach der Wii auch wie ein Rückschritt anfühlen, finde ich. Also, weil das war ja das Tolle an der Wii, dass das gar nicht gebraucht wird. Keine schlecht aufgelöste Webcam und irgendwelche Fensterwisch-Minispiele. So toll die auch waren damals.
Fensterwisch, stimmt.
Ja, das war. Ich habe das damals richtig rauf und runter gespielt.
So, dann haben wir als letzte News noch als kleinen Rausschmeißer, dass ihr alle 10 Euro mehr bezahlen wollt, müsst, wenn ihr Spiele wie Outer Worlds 2 auf der Xbox spielen wollt. Also auch Microsoft ist jetzt nachgezogen und hat die Preise angehoben für künftige Titel wie Outer Worlds 2. Die werden 80 Euro kosten. Ich finde das ja eine wilde Sache mit den Preisen, weil auch bei uns im Discord wird halt ständig gesagt, ja, bestell halt in Frankreich, da kostet das Ganze weniger. Und das ist tatsächlich so. Und es ist ja nicht so, dass man lang warten muss. Man kann sich Mario Kart World für einen Zehner weniger bei Amazon Frankreich ohne Versandkosten, wenn man Premium hat, bestellen und kriegt das hier hingeliefert innerhalb von 2 Tagen. Das ist doch verrückt.
Ein Hoch auf die EU.
Ein Hoch auf die EU. Aber warum? Ich weiß gar nicht, ob jemand dem schon mal auf den Grund gegangen ist. Warum ist Frankreich denn da so ein Ausnahmefall? Dass
vielleicht
es da
haben die
doch
irgendein Gesetz ist. Noch, was noch aktiv ist. Irgendein, weißt du, irgendein Verbraucherschutzgesetz, was da noch irgendwie eine Schranke vor. Keine Ahnung, kann ja sein, dass da irgendwas ist, dass es so eine Sonderrolle dort einnimmt. Aber generell werden Videospiele jetzt, wir müssen uns einfach dran gewöhnen, dass die jetzt mehr kosten. Aber gerade im Vergleich zu Xbox. Im Kontext von Xbox kannst du ja dann einfach, dadurch wird der Game Pass halt noch attraktiver.
Aufgewertet.
Also für Xbox ist das jetzt nicht die schlechteste Sache, dass die Spiele tendenziell teurer werden, wenn sie dann eben so Perlen wie Outer Worlds 2 für 80 Euro verkaufen können für andere Konsolen, aber selber im Game Pass sagen können, ja, aber bei uns spielt jetzt Day One im Game Pass und der kostet halt nur, keine Ahnung, wie viel, je nach Pass. Ja. Das ist schon ein Pro-Argument, glaube ich, für immer mehr für den Game Pass tatsächlich, für solche Geschichten.
Wo du sagst, ich habe auch wirklich schon lange nicht mehr darüber nachgedacht, mir ein Xbox-Spiel zu kaufen, selbst wenn ich Lust auf eins habe, weil ich dann immer bin, selbst wenn ich mir jetzt 2 Monate Xbox Game Pass hole, komme ich ja besser raus. Also ja. Es ist schon, ja, die Strategie geht da.
Möchte noch mal betonen, dass ich habe noch möchte noch mal betonen, dass ja ich gerade mir erst eine Xbox Series noch mal neu gekauft habe zusammen mit Forza Horizon 4, weil man das eben nicht im Game Pass spielen kann und physisch besitzen muss. Ansonsten kannst du den vierten Teil halt nicht mehr spielen.
Klar, es liegen auch immer wieder Sachen raus aus dem Game Pass, das darf man nicht vergessen.
Ja. Das stimmt. Aber gerade aktuelle Sachen, das ist ja da beim Game Pass auf jeden Fall sehr, sehr gut.
Gutes Stichwort, aktuelle Sachen. Mario Kart World haben wir natürlich gerade auch fleißig am Spielen. Das heißt, da ist die Folge schon in Planung. Mario Kart World bekommt natürlich eine eigene Folge nächste Woche. Genauso ist schon auch im Kasten der Release von Dune Awakening hat stattgefunden. Mhm. Also das MMO zu Dune. Das haben Gloria und Michi schon fleißig gespielt. Da ist auch schon eine Folge im Schnitt gerade.
Kurzer Spoiler, ist ganz hervorragend geworden, Dune Awakening. Ich bin sehr verliebt.
Kann man deinen Test auch auf IGN Deutschland lesen. Das stimmt. Kleine Werbung. Und was noch spannend werden könnte, ist FBC Firebreak. Tatsächlich ein Multiplayer-Spiel von den geliebten Leuten von Remedy im Universum von Control. Also komische Mischung, aber Basti hat sich geopfert, sich das anzugucken.
Doch nicht FBC Quantum Break.
Auch Gott sei Dank nicht. Das ist, glaube ich, das einzige Spiel von Remedy, das gar nicht geklickt hat bei mir.
Aber auch doch nur wegen des unsympathischen Hauptcharakters, oder nicht? Ich finde, spielerisch war das okay.
Ja, nö, das stimmt. Also es war auch gar kein Reinfall oder so, aber es hat einfach nicht so das Besondere gehabt, was ich sonst bei Remedy so zu schätzen weiß. Und das Witzige ist ja, dass FBC Firebreak so nach den Trailern und den ersten Eindrücken, die man so gesammelt hat, diese Weirdness auch hat. Und das, obwohl es ja ein Multiplayer, kooperativer Multiplayer-Shooter ist. Ich bin gespannt.
Aber auch so ein bisschen Comedy, oder? Also es ist ungewöhnlich lustig, wirkte es auf mich.
Ja, aber das ist bei Control ja auch. Also die sind immer ein bisschen so absurd, dass es halt irgendwie lustig wird. Und das ist da halt auch, nochmal auf 10 gedreht. Sehr gespannt.
Ich bin sehr gespannt auf deinen Cast, was ihr berichten werdet, ob man es jetzt wirklich auch spielen muss. Also Anne und ich zum Beispiel sind total Fans vom Universum, aber haben beide keinen Bock auf Multiplayer. Deswegen werde ich mir diesen Cast anhören, ob ich es dann trotzdem spielen muss, weil ich halt alles gespielt haben will, was mit Control zu tun hat. Bin ich gespannt.
Ja, wird, glaube ich, ein krasser Spin-off. Aber ja, mal
gucken. Und wenn ihr die Folge hören wollt, dann geht doch am besten auf steady.page/insatmoin oder patreon.com/insatmoin. Unterstützt diesen Podcast und investigativen Spielejournalismus. Und?
Und? Was und?
Ist mich auch gerade.
Hallo?
Schluss. Ja, du hast
ich gesagt, aber. Ich habe weitergesprochen.
Uns hat es fast zerrissen.
Oh mein Gott. Dann hatte ich eine Internetschwankung. Ich habe euch auch gar nicht gehört. guckt. Also, wenn ihr auch mir vor allen Dingen eine bessere Internetleitung spendieren wollt, dann unterstützt auf jeden Fall Insert Moin. Das wäre ganz wichtig. Und wenn ihr richtig doll spendet, dann kaufen wir uns sogar Mind's Eye. Und on this bombshell beenden wir diesen Podcast.
Popcast.
Tschüss.